Gebet, das werdet ihr bis jetzt mitbekommen haben, wenn ihr schon mal da wart. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wie das im ersten Jahrhundert aussah, bei den ersten Christen. Das ist alles das, was im Neuen Testament beschrieben steht. Das geht dann noch weiter, da gibt es noch viele mehr Briefe und Schriften aus den ersten Jahrhunderten. Wir wollen in zwei Wochen noch mal ein bisschen schauen, wie sich das in der Kirchengeschichte weiterentwickelt hat und was es da alles gab. Ein Gebet, an anhaltendem Gebet, faszinierende Formen und Entwicklungen, die es da über die Jahrhunderte gab. Aber heute wollen wir mitten eintauchen in das erste Jahrhundert und schauen, was die ersten Christen und die ersten Gemeinden mit Gebet verbunden haben. Schauen, was man von denen lernen kann, wie die Leute was vorgelebt haben, wo vielleicht auch ein Feuer und eine Begeisterung und vielleicht auch eine neue Herzenshaltung für uns dabei rausspringt heute. Das würde ich mir wünschen. Wollen schauen, was man von denen lernen kann, von den ersten Christen. Und das, worüber man als erstes stolpert, wenn man das Neue Testament liest, sind erstmal eine ganze Reihe Aufforderungen zum Gebet. Man könnte es fast als Gebote bezeichnen. Gebote zu beten. Aufforderungen, dass man beten soll. An manchen Stellen auch, wie man beten soll. Aber wir können das mal kurz auf uns wirken lassen. Also man hat ja meistens so, wenn man das Wort Gebote hört, hat man die 10 Gebote im Hinterkopf. Sollst nicht töten, sollst nicht stehlen, sollst nicht Ehe brechen, sollst Gott ehren, sollst alles Mögliche machen. Und das haben wir so im Hinterkopf. Das ist für uns so oft so ein geschlossenes Bild, Gebote. Dann geht es noch ein Stück weiter. Jesus wurde ja gefragt, was ist das höchste Gebot? Und er sagt, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben, mit unserem ganzen Herzen, mit allem, was wir sind und unseren Nächsten wie uns selbst. Darin ist das ganze Gesetz erfüllt. Aber im Neuen Testament tauchen massenhaft Sätze auf, die als Aufforderungen, als Imperative an uns gestellt werden, wo gesagt wird, tu das. Jesus sagt ganz oft, mach das und das. Abenteuerliche Sachen zum Beispiel, weck die Toten auf. Ja? Oder manches mehr und unter anderem eben auch das hier, was ihr jetzt seht, das kommt nicht nur von Jesus, sondern auch von den Aposteln. Zum Beispiel hier, ganz klar, im Gebet haltet an. Bleibt dran am Gebet. Römer 12, Vers 12. Epheser 5, Vers 20. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Allezeit und für alles. Und da rutscht einem das Herz schon in die Hose, wenn man das hier hört. Aber es geht noch weiter. Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Ausharren und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, sagt Paulus hier. Mit allem Gebet und Flehen, zu jeder Zeit. Für die Heiligen, für alle am besten. Könnt ihr euch schon mal fragen, wie weit ihr da dran seid hier an dem Anspruch. Kolosser 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, das gehört auch dazu. Betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oder 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Das ist ein starkes Stück. Ja. Also das ist ein Anspruch, der hier gesetzt wird von den Aposteln, besonders von Paulus, der sagt, macht am besten immerzu das eine, nämlich beten. Bleibt da dran, wacht da drin, Tag und Nacht für alle, für die Heiligen, für mich, für die Könige, für alles, was euch einfällt. Und das wird nicht besser, wenn man sich anschaut, die Wörter auch im Griechischen, was sie bedeuten. Man kann jetzt auch nicht sagen, das ist halt ein bisschen krass übersetzt oder so, Luther war vielleicht ein bisschen krass oder andere Übersetzer, sondern es ist einfach das, was da steht. Also in drei dieser Verse kommt ein Wort vor, das heißt wirklich beharren, standhaft dranbleiben, treu sein, emsig mit einer Sache beschäftigen, dauernd auf etwas bedacht sein, festhalten an etwas. Also wirklich dieses dauernd dranbleiben, immerzu dranbleiben am Gebet. Oder in Epheser 5, Vers 20, das Wort, was da steht, pantote, also heißt stets, zu allen Zeiten, immer beten. da fragt man sich jetzt schon, wie soll das gehen, wie soll ich denn da noch meinen Tagesablauf auf die Reihe kriegen, und mit Familie geht es schon gar nicht und sowieso nur, wenn man Rentner ist oder was weiß ich was, ne? Und auch die Rentner werden mich jetzt rügen, weil die haben auch genug zu tun, wie ich weiß. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 17, das Wort, was da steht, unaufhörlich, beständig, ununterbrochen beten. Ja? Oder in 1. Timotheus 2, Vers 1, die Formulierung heißt, in erster Linie, also vor allen anderen Dingen, Proton, Panton, in erster Linie vor allem, also bevor man irgendwas anderes macht, macht das. Bevor, also alle anderen Dinge sind nicht so wichtig, wie diese eine Sache, nämlich zu beten, und das am besten ununterbrochen. Also das ist erstmal das, was wir jetzt hier sehen, wenn man so das Neue Testament mal ganz unbedarft durchblättert und schaut, was steht denn über Gebet drin, dann kommt als erstes das. Und da fragt man sich natürlich, wie kann man das leben? Wie ist es zu verstehen? Das ist ja schwierig. Wie ist es? Kann man es wörtlich nehmen? Kann man es als einzelner Mensch wörtlich nehmen? Oder ist es an die ganze Gemeinde gerichtet und man sagt, na gut, wenn man sich reinteilt, dann geht es vielleicht. Ununterbrochen irgendwie Gebet im Sinn zu haben. Wenn man jetzt so die ganze Gemeinde Jesu sieht, weltweit sind ja genug Leute und jetzt sowieso weltweit mit den Zeitzonen, irgendjemand betet immer, ne? Rund um die Uhr. Das geht Tag und Nacht. Ist es damit erfüllt oder steckt mehr drin? Also ich will heute eigentlich gerne mal mit euch schauen, was es für praktische Beispiele im Neuen Testament gibt, wie die ersten Christen das praktisch gelebt haben. Wie kann man immer und vor allen Dingen im Gebet bleiben? Das Erste, was wir heute machen wollen, ist, dass wir mal ganz praktisch nach Beispielen schauen im Neuen Testament. Wo ist davon die Rede, dass irgendjemand oder die Gemeinde beständig und anhaltend gebetet hat? Und was für Gedanken sind damit vielleicht auch verbunden? Was kann man daraus lernen? Und als Zweites wollen wir dann schauen, welches Verständnis die ersten Christen überhaupt hatten, wie ihre Beziehung zwischen ihnen und Gott aussieht. Also was haben die überhaupt für eine Vorstellung gehabt davon, was ihre Rolle ist in Bezug zu Gott, wie sich die Beziehung gestaltet. Weil das hilft auch ein Stück weit, die Art und Weise zu verstehen, wie sie gebetet haben und was sie bei dem Thema bewegt hat. Wir starten mit einer Frau, die kommt vor, eigentlich, die ist älter als Jesus. Die hat schon gelebt, bevor Jesus auf die Welt kam, war zum Zeitpunkt seiner Geburt 84 Jahre alt, aber also kommt, wie gesagt, im Neuen Testament vor und ist eine, die man oft nicht so im Blick hat, weil es nur ein paar Verse um diese Frau geht. Und zwar in dem Zusammenhang, nachdem Jesus geboren war, einen Monat später ungefähr, sind seine Eltern mit ihm in den Tempel gegangen, weil die Erstgeborenen, für die musste dort ein Opfer gebracht werden, die mussten so ausgelöst werden quasi. Und in dem Zusammenhang sind Maria und Josef mit Jesus, mit dem neugeborenen Jesus, nach Jerusalem gegangen, in den Tempel. Und dort sind sie zwei Leuten begegnet, die wussten, wer das ist. Die wussten, dass dieses Baby der Retter von Israel und von der ganzen Welt sein wird. Also zumindest bei Simeon, das ist der erste von den beiden, da heißt es, dass es auch noch mehr als Israel umfasst, das, was dieses Baby vorhaben wird. Und die zweite Frau, die dort im Tempel an dem Tag war und die Jesus erkannt hat, das war Hannah. Und von der wird gesagt, was sie für eine Frau war. Lukas 2, Vers 37. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Eine Witwe, 84 Jahre alt, steht nicht viel mehr über ihr bisheriges Leben. Aber das, was sie jetzt gemacht hat, war, dass sie nicht vom Tempel gewichen ist und Tag und Nacht mit Fasten und Flehen verbracht hat. Also erstmal Tag und Nacht Fasten und Flehen. Irgendwann muss auch mal was gegessen haben oder geschlafen haben, sonst wäre sie nicht 84 Jahre alt geworden. Aber man kann zumindest sagen, dass das ihr zentraler Lebensinhalt war in dem Alter, was sie dort hatte. Ihr Alltag war davon geprägt, von nichts anderem. Mit der Folge, dass sie eine prophetisch begabte Frau war, sie wird als Prophetin bezeichnet, sie hat Zugang eigentlich zu Gott, zu Gottes Herzen. Er versorgt sie mit Informationen. Das ist eine der ganz wenigen Frauen, die Jesus erkannt hat, als er noch ein Säugling war. Gott kam auf die Erde in einer völlig anderen Form, als es die Menschen erwartet haben, als die Schriftgelehrten und Pharisäer geahnt haben, die alles wussten, was im Alten Testament über ihn geschrieben steht, Aber das haben sie nicht geahnt, dass er auf so eine Weise kommt. Und Hannah war nah genug an Gott dran, dass sie mitbekommen hat, was da vor ihren Augen passiert, nämlich dass der Erlöser als Baby dort in den Tempel kommt. Bei Hannah war anscheinend Gebet tatsächlich Lebensstil und Lebensinhalt. Das hat ihren Tag geprägt. Die hat nicht aufgehört damit. Die war immer zu dran an Gott. Und sie, was ich an der Stelle das Faszinierende finde, sie nutzt eigentlich ihre Lebenssituation, in der sie ist, wo sie als Witwe viel Zeit hat, aber wenig Möglichkeiten. Das ist ja die Frage, was man als Witwe mit 84 Jahren noch alles anfangen konnte. Also auf dem Acker irgendwie noch einen Bauernhof in Schuss halten, war schwierig. Aber sie nutzt diese Lebenssituation, in der sie nicht so viele Möglichkeiten hat, aber Zeit hat, um das mit einer Sache zu füllen, nämlich mit Gebet. Und ich finde, da steckt so das Erste drin, was wir uns vielleicht rausziehen können. Es gibt Lebenssituationen, die bringen viel Zeit mit sich, aber nur eingeschränkte Möglichkeiten. Also wenn man zum Beispiel ungewollt arbeitslos wird, wenn man krank wird, wenn man alt ist, wenn man, was weiß ich, in was für eine Situation kommt, wo man mit einmal merkt, man hat Zeit, ob nur geplant oder ungeplant, ist an der Stelle egal, man hat Zeit, hat vielleicht gerade keine andere Idee, keine anderen Möglichkeiten, dann ist Hannah an der Stelle, finde ich, so ein Vorbild, womit man sein Leben füllen kann. Nämlich damit, vor Gott zu sein, die ganze Zeit anhaltend zu beten und vor ihm zu sein, mit dem Ergebnis, dass Hannah eine Frau war, die so nah am Herzen Gottes war, dass sie die verrücktesten Sachen mitbekommen hat, die Gott gerade tut um sie herum auf der Erde. Sie war eine der ersten, die Jesus angebetet hat. Nächste Person war Jesus selber. Jesus selbst war ja zwar Gott, aber er war auch völlig Mensch. Und das merkt man immer wieder in den Momenten, wo er zum Vater geht im Gebet und er hat viel Zeit damit verbracht. Das heißt an einigen Stellen im Neuen Testament, dass er nachts auf den Ölberg gegangen ist oder auch an anderen Stellen ist er alleine auf den Berg gegangen, irgendwo, wo er alleine war, hat dort die Zeit mit Gott verbracht, um am nächsten Tag zu wissen, was er zu tun hat. Und dann ging es in den Tempel, dann hat er all die Sachen gemacht, die wir im Neuen Testament lesen, aber alles ist daraus geboren, aus seiner Beziehung zum Vater. Und eine Stelle, die ich hier rausgreifen möchte, ist die Situation, bevor er seine 12 Jünger beruft. Ist ja die Frage, warum hat er gerade die ausgewählt? Wie kommt er dazu? Und wir lesen es in der Bibel, wie er dazu kommt. Lukas 6, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Das war die Nacht, bevor er entschieden hat, welche Leute seine Jünger und die zukünftigen Apostel der Kirche werden. Jesus hat sich nicht einfach um irgendwelche Menschen gekümmert, als er auf der Erde war. Gottes Sohn kam zu einer ganz bestimmten Zeit auf diese Erde, in einen ganz bestimmten Teil dieser Welt, dort in Israel, und hat mit ganz bestimmten Leuten seinen Plan vollzogen. Weil letztendlich Menschen einen besonderen und nicht zu ersetzenden Platz auch im Plan Gottes haben, auch im Reich Gottes. Und Jesus hat in dieser Nacht gebetet und diese Zeit mit Gott verbracht. Er hatte es nötig, und das ist auch das Spannende, Jesus, als er auf der Erde war, hatte es nötig, eine ganze Nacht zu beten und Gott zu fragen, was er am nächsten Tag für eine Entscheidung treffen muss. Wenn wir wissen wollen, was Gott durch uns tun möchte, dann müssen wir auch Gott fragen. Also wenn wir wissen wollen, was Gott durch uns tun möchte, müssen wir Gott fragen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir regelmäßig schneller zu einer Antwort kommen als Jesus. Das ist das, was mich selber auch herausfordert an der Stelle. Jesus hat es nötig, eine ganze Nacht damit zu verbringen, Gott zu fragen, welche Jünger er auswählen soll. Und ich merke manchmal, wie schnell ich aufgebe nach einem kurzen Gebet und ich kriege keine Antwort. Also denke ich, na, wahrscheinlich will Gott nicht oder ist noch nicht die Zeit dran, probieren wir es später nochmal oder so. Aber wie können wir erwarten als Menschen, dass wir schneller zu einer Antwort kommen, schneller zu dem Punkt kommen, wo wir Entscheidungen treffen können, als Jesus, der zwar ganz Mensch, aber eben auch Gottes Sohn war. Die Folge war von seinem Beten, dass er am nächsten Tag wusste, wen Gott auserwählt hat, und er hat sich Mühe gemacht, in dieser Nacht Gott zu fragen. Aber die Folge war, dass dort 12 Leute ins Ranking kamen, die letztendlich über Jahrzehnte hinweg die Erde geprägt haben wie kaum andere Menschen. Die haben die Grundlage gelegt für die Gemeinde Gottes hier auf dieser Erde. Und das merke ich, das fordert mich heraus, so zu beten wie Jesus. Und jetzt könnte man sagen, na gut, so war Jesus, aber seine Jünger haben es nicht anders gemacht. Also Jesus hat gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Seine Jünger wurden beauftragt, in derselben Weise, wie Jesus gelebt hat, weiterzuleben und weiterzugehen. Das zu beobachten, was Jesus tut. 3 Jahre lang genau ihm auf den Fersen zu bleiben und zu schauen, wie lebt Jesus. Und die haben Jesus gefragt, Herr, lehr uns beten. Wir können nicht mal beten. Verblüffenderweise fragen die ihn das, nachdem sie ausgesandt waren und schon die Kranken geheilt haben und die Dämonen ausgefahren sind. Und kommen ganz begeistert zurück, sagen, Wahnsinn, was alles passiert ist. Aber wir können noch nicht mal richtig beten. Und sagen, Herr, lehre uns beten. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, dann betet so. Und dann erzählt er ihnen das Vaterunser und gibt ihnen einige Dinge mit auf den Weg. Und die Jünger haben Jesus beobachtet, wie er lebt und wie er betet und haben es in der gleichen Weise weitergemacht. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er den Jüngern eine Sache mit auf den Weg gegeben, mehrere Sachen, aber eine Sache war, wartet in Jerusalem, bis sich die Verheißung erfüllt, dass ihr vom Heiligen Geist erfüllt werdet. Was die Jünger gemacht haben, ist genau das, was Jesus gesagt hat. Apostelgeschichte 1, Vers 14, sie alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Jesus hat ihnen zwar gesagt, dass sie eigentlich das machen sollen, ne? Sie sollen in Jerusalem warten, bis sich die Verheißung erfüllt, so war seine Ansage. Aber was haben die Jünger jetzt mit dieser Wartezeit angefangen? Also wir haben ja auch genug Wartezeiten an manchen Stellen, auch im geistlichen Leben. Die haben 10 Tage lang damit verbracht zu beten, mit 120 Leuten, die dort im Obergeschoss, im Obergemach von so einem Haus waren, so wie hier ungefähr, ein paar Leute mehr, und haben 10 Tage ungefähr, also halt von Himmelfahrt bis Pfingsten, damit verbracht zu beten und Gott zu suchen. Und jetzt ist es ja nochmal wichtig zu wissen, dass es für die Jünger keine Situation war, wo sie begeistert waren, gleich geht's richtig los, der Heilige Geist wird kommen, jetzt wird alles gut, sondern es war eine Zeit totaler Verwirrung. Das war weder Niederlage noch Sieg so richtig. Also Jesus hatte denen zwar eine Verheißung gegeben, dass der Heilige Geist kommt, aber wann und wie das konkret aussieht, ich meine, die haben nicht das Neue Testament gehabt, um zu lesen, wie sowas aussieht, sondern die haben gerade noch erlebt, dass Jesus gestorben ist und dann doch irgendwie wieder auferstanden ist von den Toten, dass er dann sie aber verlässt und Jesus muss sie noch trösten und sagt, seid nicht traurig darüber, dass ich gehe, sondern freut euch vielmehr, weil ansonsten werdet ihr nicht den Heiligen Geist empfangen. Das ist viel besser, wenn der jetzt kommt, weil der kann das, was ich gemacht habe, flächendeckend auf der ganzen Erde gleichzeitig tun, in euch allen. Und er wird der Tröster sein, der wird euch trösten. Das heißt, Die sind hier in einer Situation, bevor der Tröster kommt, den sie wirklich nötig haben, wo sie aber andererseits erlebt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und ich empfinde das als eine Situation auch totaler Verwirrung und Verunsicherung. So halb Sieg, halb Niederlage, irgendwo zwischendrin. Derjenige, dem sie nachgefolgt sind, wurde gerade umgebracht kurz zuvor. Woher wollen sie die Sicherheit haben, dass es mit ihnen nicht auch demnächst passieren wird? Und in dieser Situation setzen sie sich zusammen und beten 10 Tage lang mit dem Ergebnis, dass letztendlich dieses Pfingstwunder erleben, das Pfingstereignis, dass der Heilige Geist sie erfüllt, dass die völlig verändert werden, dass derjenige, der gerade noch Jesus 3-mal verleugnet hat, der Erste ist, der die erste christliche Predigt eigentlich hält und mit dem Ergebnis, dass sich mehrere tausend Leute an diesem einen Tag bekehren und die Gemeinde entsteht und eine Welle kommt in Gang aufgrund von diesen Leuten, die kurz zuvor tagelang im Gebet verbracht haben. Und man sieht an anderen Stellen, wie sich das dann auch ganz praktisch noch ausgewirkt hat in der ersten Gemeinde in Jerusalem, was sie für einen Lebensstil hatten. Wir lesen das, was die so kennzeichnet, die ersten Christen in Jerusalem, von denen heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist so die Zusammenfassung für einen Katalog, was war die erste Gemeinde in Jerusalem oder so bei Wikipedia, wenn man nachschlägt. Und das könnte man, so das hat Lukas in die Apostelgeschichte reingeschrieben, so sah die erste Gemeinde aus. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Diese Merkmale wurden zum Lebensstil der ersten Christen. Und ich finde, so was an der Stelle deutlich wird, aus einem Lebensstil der Hinwendung zu Gott wird ein Lebensstil der Begegnung mit Gott. Wenn wir einen Lebensstil haben, wo wir immerzu damit beschäftigt sind, uns Gott zuzuwenden, dann wird daraus ein Lebensstil, wo wir immer wieder erleben, wie Gott sich uns zuwendet. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Im Jakobusbrief heißt es, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Aus einem Lebensstil der Hinwendung zu Gott wird ein Lebensstil der Begegnung mit Gott. Und die Folge war, dass diese ersten Christen dort in Jerusalem Gottes Kraft erlebt haben auf gewaltige Weise. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Die Kranken wurden geheilt, die haben sogar die an den Straßenrand gelegt, dass nur der Schatten von Petrus drauf fällt und die wurden geheilt. Die haben gemerkt, wie einfache Leute völlig verändert wurden, wie Leute wie Jakobus und Johannes, die Jesus noch als Donnersöhne bezeichnet hat, weil sie am liebsten Feuer vom Himmel fallen lassen wollten auf diejenigen, die gegen Jesus waren. Am Ende wird ein Johannes draus, der mehr über Liebe und Gottes Liebe schreibt als jeder andere im ganzen Neuen Testament, wo Herzen wirklich verändert wurden durch die Kraft Gottes, wo die Christen angefangen haben, eine Gütergemeinschaft zu leben. Das heißt, denen ihre Herzen wurden so verändert, dass es denen nicht mehr um das ging, was hier auf dieser Erde wichtig ist. Die Werte wurden völlig umgekehrt. Die waren so auf Gott ausgerichtet und auf sein Reich, was sich hier gerade sichtbar ausbreitet, dass so viele andere Sachen so egal waren, was oft, wenn ich ehrlich bin und ihr vielleicht auch, so sehr unser Herz manchmal auch prägt und gefangen hält. Es wird gesagt, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Das heißt, das ganze Volk war beeindruckt von dem, was da abgeht. Und täglich kamen Leute zur Gemeinde hinzu. Das ist das Ergebnis von einem Lebensstil, der sich um Gott dreht. Und zwar in dem Moment, wenn sogar eine ganze Gruppe von Leuten anfängt, so zu leben und so eine Herzensausrichtung hat. Und man merkt es an praktischen Beispielen, wie sie mit Problemen umgegangen sind. Petrus als Anführer kam ins Gefängnis. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Die Situation, die hier war, ist die, dass kurz zuvor Herodes, der König, Jakobus gefangen genommen hat, den Bruder von Johannes, und hat ihn mit dem Schwert enthaupten lassen. Und das Volk war begeistert, also manche im Volk, die frommen, strengen Juden. Und Herodes dachte, gut, wenn ich mir so Freunde machen kann, dann nehme ich auch noch Petrus gefangen und wollte ihn, nachdem das Passafest vorbei ist, auch hinrichten lassen. In der Situation ist Petrus im Knast, also es ist keine Lappalie, um die es hier geht. Es geht um Leben und Tod. Und die Gemeinde kann man sich vorstellen, wenn es Jakobus so ging, wenn es Petrus gleich so gehen wird, dann kann es uns als nächstes auch so gehen. Und was sie machen in dieser Zeit, wo Petrus im Gefängnis ist, dass es geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott, das ist auch so schön formuliert. Das geschah, ja, also in dem Moment, wenn man in Schwierigkeiten ist, dann geschieht es einfach, dann fängt man an zu beten. Und es geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und das ist auch spannend, ja, wie reagiert die Gemeinde auf Probleme, auch auf Widerstand von der Obrigkeit? Ich meine, der Feind an der Stelle war der König, war nicht irgendjemand. Und die das unterstützt haben, waren Leute aus dem Volk. Wie reagiert man auf Schwierigkeiten? Also die haben hier weder eine Großdemo angesetzt, und in Jerusalem Aufruf veranstaltet, die haben keinen Shitstorm losgetreten, die haben keinen Antrag ans Bundesverfassungsgericht eingereicht, dass Petrus wieder befreit wurde. Wir haben hier einen Anwalt, aber auch der hätte an der Stelle nicht geholfen. Sondern was haben sie gemacht in der Situation, wo es um Leben und Tod ging? Sie haben angefangen zu beten mit einem anhaltenden Gebet. Das gemeinsame anhaltende Gebet der Gemeinde ist das mächtigste Mittel zur Veränderung der Welt. Das glaube ich wirklich von Herzen. In dem Moment, wo die Gemeinde Jesu eins wird, worum sie bittet, das haben wir schon vor 2 Wochen angeschaut, dann wird es ihnen gegeben werden, verheißt Jesus. Da, wo wir im Herzen eins sind, in den Plänen, die Gott sowieso hat, und ihm das sagen, da ist die Verheißung, dass Gott das Gebet erhören will. Und an der Stelle wird die Gemeinde eins darin, für Petrus zu beten. Es sind andere Leute und Petrus später auch dann doch irgendwann gestorben und Märtyrertod erlitten. Aber mit erhobenem Haupt. das waren keine Niederlagen, wo letztendlich die Gemeinde dran zerbrochen ist und gedacht hat, was geht jetzt ab, jetzt bricht alles zusammen, sondern einer der Kirchenväter, ich glaube Tertullian, hat mal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. An der Stelle, wo Menschen bewusst ihr Leben Gott hingeben und sagen, Gott, ich bin bereit für dich alles zu geben, weil ich dich liebe, an der Stelle hat es immer Erweckung zur Folge. War zumindest in der Geschichte immer so. Aber hier an der Stelle war es vor seiner Zeit. An der Stelle war es noch vor der Zeit. Petrus hatte noch einen Auftrag und an der Stelle hat die Gemeinde in Einheit gebetet mit dem Ergebnis, dass Petrus durch einen Engel befreit wird. Die Fesseln sind abgefallen, die Türen haben sich aufgetan, die Gefangenen haben geschlafen und nichts mitgekriegt und wurden am Ende noch dafür bestraft, obwohl sie nichts dafür konnten. Sein Leben wurde gerettet und die ganze Gemeinde war ermutigt über dieses Zeugnis, was sie da geben konnten und was da passiert ist unter denen. Folge von anhaltendem Gebet. Die Apostel, also Leute wie Petrus und Johannes und später auch Paulus und so, von denen wird gesagt, sie haben als eigene Aussage gemacht, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und das haben sie in einer spannenden Situation gesagt. Diese Ausgangslage war die, dass die griechischen Witwen in der Gemeinde nicht bedacht wurden bei der Versorgung. Das war damals auch eine existenzielle Sache, Witwe zu sein, wenn man niemanden mehr hatte, der einen versorgt. Der Mann damals als Oberhaupt der Familie, als den, der arbeitet und so weiter. Und an der Stelle waren Witwen unterversorgt, wurden nicht bedacht. Und das hat für Stimmung gesorgt, negativ. Und die sind zu den Aposteln gegangen, die Leute, und haben gesagt, das kann nicht sein, dass die nicht versorgt werden, ihr müsst was machen. Und die Apostel haben das Problem erkannt. Es ist ja nun wirklich kein kleines Problem, wenn Leute kein Essen kriegen und es aber brauchen. Und es wurde Kritik gegen die Apostel laut und sie haben das Problem gesehen, aber haben folgendermaßen reagiert. Sie haben nicht gesagt, dass gut, dann machen wir das jetzt halt, das ist wichtig, das ziehen wir uns jetzt auch noch an Land, ist jetzt gerade das dringendste Anliegen, was wir hier haben in der Gemeinde, sondern die haben gesagt, das ist wichtig, aber wir brauchen dafür andere Leute. Dieser Dienst muss geleistet werden, aber wir sehen, dass Gott dafür andere Leute berufen hat, denn wir wollen Folgendes machen, wir werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren, also auch bei der Verkündigung von Gottes Wort und von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Antwort auch heutzutage nicht überall gut ankommt. Wenn man sagt, nee, kümmern sich mal andere um die praktischen Aufgaben, ich will lieber beten. Ich will lieber, ich bleibe bei dem, was ich die ganze Zeit schon mache. Und ich kann mir vorstellen, dass manch einer auch sagt, hier verhungern die eigenen Geschwister aus der Gemeinde und die aber haben nichts anderes im Sinn, als zu beten. Und zu reden, das Wort zu verkündigen und beim Dienst des Wortes zu bleiben. Der Punkt ist ja, dass die Apostel die Brisanz der Lage erkennen. Und sie haben an der Stelle eine sehr weise Entscheidung getroffen. Sie haben sich nicht von einer Sache, die sehr dringend erschien in dem Moment, von dem abbringen lassen, was das Dringendste und was das Wichtigste überhaupt ist, nämlich zu beten. Und sie haben sich aufgemacht, Leute zu suchen, die langfristig diesen Job übernehmen können, mit dem Ergebnis, dass letztendlich eine Multiplikation geschehen ist. Die haben dort Diakone gewählt, von denen die krassesten Sachen berichtet werden. Das waren Leute, die mit Gott unterwegs waren, die begabt waren, wo Gott durch die gewirkt hat, wo man merkt, dass sich das Reich Gottes ausbreitet durch diese Leute. Die haben sich multipliziert. Am Ende war es so, dass die Witwen versorgt wurden, das Ziel war erreicht, es haben sich viele Leute bekehrt, das wird auch irgendwie in direkten Zusammenhang berichtet, als Folge dessen kamen zum Beispiel auch viele Priester zum Glauben. Jüdische Priester, wo man sich manchmal fragt, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen, aber ich glaube, in dem Moment, wo man die Prioritäten beim Gebet setzt und sagt, Gott, du bist an erster Stelle und ich merke, dass meine Aufgabe jetzt ist, hier zu stehen und im Gebet zu bleiben und bei deinem Wort, das heißt nicht, dass man nicht das wahrnimmt, was auch an anderen Dingen zu tun ist, sondern die Apostel haben sich die Mühe gemacht und haben nach Lösungen gesucht. Aber sie haben sich nicht vom Gebet abbringen lassen. Von Martin Luther wird gesagt, dass er mal gesagt hat, heute habe ich viel zu tun, deswegen werde ich sehr viel beten. Das ist die Antwort geistlicher Leute auf viel Arbeit. Wenn man viel zu tun hat und wenn man merkt, das Wasser steht einem bis zum Hals und ich weiß nicht, wie ich alles schaffen soll. Und ich glaube, manch einer von euch hat es schon erlebt, wie Gott dann anfängt, Dinge zu ordnen, wie Gott anfängt, Sachen auszusortieren und vielleicht an manchen Stellen die Dinge viel leichter gefallen sind, als man sich vorher gedacht hat oder irgendwas fällt aus und irgendjemand kommt dazu, der irgendeine Aufgabe übernimmt oder wie auch immer. Gott hat tausende Lösungen, die er als Antwort auf Gebete bringt. An der Stelle, wo Leute sagen, ich bleibe bei dem, was wirklich wichtig ist, an der Stelle kommt Gottes Kraft zum Zuge, denn in unserer Schwachheit ist er mächtig. Da, wo wir überfordert sind und zu Gott damit gehen und das tun, was Jesus sagt, nämlich alle Sorge werft auf mich, denn ich sorge für euch, an der Stelle wird Gott anfangen, wirklich auch für uns zu sorgen. Und das haben die Apostel hier erlebt. Insgesamt wird von den christlichen Gemeinden wird den christlichen Gemeinden Folgendes ans Herz gelegt von Paulus im 1. Timotheusbrief. Er sagt zu Timotheus, Timotheus war, denke ich, zu der Zeit gerade in Ephesus, aber man kann es auch als Wort nehmen insgesamt für alle, die es lesen, weil wir haben es ja bis heute im Neuen Testament drin, deswegen gilt es auch uns. Paulus sagt im 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 2, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Vor allen Dingen, zuallererst, sagt Paulus, tut Folgendes, Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung, also die unterschiedlichsten Varianten von ein und derselben Sache, und zwar für alle Menschen, für die Könige, für alle, die in Hoheit sind, also die Obrigkeit, alle Leiter, Arbeitgeber, Familienoberhäupt, die eigenen Eltern vielleicht, Lehrer, was weiß ich, jeder, der irgendwas zu sagen hat in meinem Leben, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, ist so schön formuliert. Fürbitte und Dank und alles, was Paulus hier aufzählt, hat in der Gemeinde Jesu Priorität vor allen anderen Dingen. Das ist das, was ich hier rauslese. Paulus sagt, vor allen anderen Dingen, vor allem, was sonst noch wichtig ist, auch in der Gemeinde Jesu, also viele Sachen sind wichtig, auch im Reich Gottes, aber vor allen anderen Dingen, mach das, sagt Paulus. Mit der Folge, dass dabei das Wohlergehen des Landes dabei rausspringt, also dem Land wird es dadurch gut gehen, und damit natürlich auch dem eigenen Leben. Also uns selber wird es gut gehen. Wenn wir für die Leute beten, die uns was zu sagen haben, dann haben wir selber was davon. Das ist ja auch nicht ganz uneigennützig, was Paulus hier sagt. Es gibt offensichtlich hier einen Zusammenhang zwischen Gebet und dem Wohlergehen eines Landes und des eigenen Lebens. Und ob das stimmt, dass es hier einen Zusammenhang gibt, kriegt man natürlich erst mit, wenn man das macht, was Paulus sagt, nämlich vor allen anderen Dingen zu beten, zu flehen, Dank zu sagen, Fürbitte zu tun für das, was wir hier gelesen haben. Und es fasziniert mich, mit welcher Entschiedenheit und auch Selbstverständlichkeit Paulus solche Sachen sagt. Also da zucke ich ja selber zusammen und frage mich, kann man sowas predigen? Kann man Menschen, die am Limit sind, auch noch das aufbürden? Kann man Leuten, die sowieso nicht wissen, wie sie alles zu schaffen haben, auch noch sowas sagen? Und ich weiß nicht, ob ich es mich trauen würde, wenn es nicht in der Bibel stehen würde. Ich lese ja heute nur vor, ich sage es euch ja nicht. Weil ich merke, dass es mich selber herausfordert. Die Bibel ist so klar da drin eigentlich, dass es so wichtig ist, Gebet über alles andere zu stellen. Man könnte es als Gebote nehmen, ja, das, was ich am Anfang auch vorgelesen habe. Und das ist ja eins davon. An der Stelle stellt Paulus ganz klar einen Raum und sagt, darum geht's, Leute. Es gibt viele Sachen, die wichtig sind. Es gibt viele Dinge, die getan werden müssen. Die Witwen müssen versorgt werden. Es muss alles Mögliche geregelt und organisiert und gebaut werden. Und es braucht Leute, die auch richtig anpacken können und die ihre Gaben einbringen, egal was sie für Fähigkeiten und Gaben haben. Und es ist ein Teil unserer Bestimmung als Menschen. Aber die erste Bestimmung, und das hatten wir am ersten Abend hier von der Reihe, uns schon mal so ein bisschen angeschaut, die erste Bestimmung des Menschen ist einfach Beziehung zu leben. Mit dem Vater, mit Gott. Und ich finde faszinierend jetzt, und da wollen wir jetzt so in dem letzten Teil nochmal kurz drauf eingehen, welche Bilder das Neue Testament verwendet für die Beziehung zwischen uns und Gott. Also was für ein Denken steckt da dahinter? Wer sind wir vor Gott? Was ist unsere Rolle und unsere Bestimmung in Bezug auf Gott? Und der Erste, der dazu was Spannendes sagt, ist Jesus selbst. Achso, vielleicht hier noch ganz kurz, das sind bloß noch ein paar weitere Beispiele für anhaltendes Gebet, wo die Gemeinde für Paulus betet oder beten soll und Paulus anhaltend für die Gemeinden betet oder für Einzelpersonen, kann man sich nochmal in Ruhe durchlesen. Das Erste, was Jesus jetzt sagt über unsere Beziehung zu Gott, ist Folgendes. Er sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sagt er seinen Jüngern, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Also Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Ich nenne euch Freunde, weil ich habe euch all das gesagt, was dem Vater auf dem Herzen liegt. Ich habe euch vom Vater alles weitergesagt. Also Sklave klingt jetzt hier vielleicht gleich ein bisschen extrem. Ja? Da identifiziert man sich jetzt nicht so. Ich glaube, die wenigsten fühlen sich als Sklave Gottes oder so. Aber das Wort heißt genauso auch Knecht oder Untertan. Und an der Stelle denkt man sich als frommer Mensch ja schon, na gut, also sind wir doch, oder? Also wir sind ja auch Knechte Jesu. Wir sind ja Knechte Gottes. Wir sind ja seine Untertanen. Wenn er der Herr ist und wir ihn mit Herr anreden, dann sind wir auch Untertanen. Und das will ich jetzt auch nicht ganz wegreden und will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist ja auch eine Wahrheit. Aber Jesus stellt ihm hier was entgegen, was offensichtlich auch gilt. Er sagt, ich nenne euch nicht mehr so. Ich nenne euch nicht Sklaven, ich nenne euch nicht Knechte Gottes, ich nenne euch nicht meine Untertanen oder so, sondern ich nenne euch Freunde. Wir kommen nicht an dem vorbei, was Jesus hier eindeutig sagt. Nicht Sklaven, sondern Freunde von Jesus. Worin besteht jetzt für Jesus der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Freund? Er sagt in diesem Vers, ein Sklave führt nur Befehle aus. Der weiß nicht, was die Hintergründe und die Beweggründe seines Herrn sind, sondern ein Sklave führt einfach nur Befehle aus, ohne zu wissen, was dahinter steckt, ohne das Herz des seines Herrn zu kennen. Und das sagt Jesus, das gilt nicht für euch. So braucht ihr euch keine Beziehung vorstellen zwischen mir und euch, zwischen Gott und euch. Dass ihr einfach nur irgendwas tun sollt, ohne zu wissen, warum und ohne das Herz des Vaters zu kennen, ohne zu wissen, was den Herrn dabei bewegt, bei dem, was er euch aufträgt und was er euch sagt. Und Jesus schafft eigentlich mit dieser Aussage eine Revolution im Denken, auch im Denken der damaligen Welt. Ihr müsst euch vorstellen, die Juden, die haben nicht mal den Namen Gottes ausgesprochen, weil die so viel Respekt und so viel Furcht auch davor hatten, sich Gott zu sehr zu nahen. Also wenn im Alten Testament Yahweh steht, dort, also der Name Gottes, dann haben die immer, das zwar gesehen, aber haben immer gesagt, Herr, Adonai. Die haben sich nicht gewagt, diesen Namen auszusprechen, weil Gott so groß ist und so mächtig. Und wir haben das letzte Woche gesehen, wie Gott dort am Berg Sinai gekommen ist. Und es hat gedonnert und gekracht und geblitzt. Und die hatten Furcht und Angst davor, diesem Gott zu nahe zu kommen. Und es zieht sich durch die Geschichte, diese Angst auch vor Gott. Ihm zu nahe zu kommen, ihm zu nahe zu treten, ihn womöglich zu beleidigen mit der Art, wie ich zu ihm komme, mit der Art, wie ich rede. Man merkt es manchmal auch, ich will das nicht kleinreden, aber man merkt es manchmal auch in der Art und Weise, wie gebetet wird, wo man plötzlich eine völlig andere Tonlage annimmt, ganz andere Worte verwendet, in einem ganz anderen Stil betet, also viel förmlicher. Auch so ein Stück weit, das kann ja auch eine gute Herzenshaltung sein, so aus Respekt Gott gegenüber, aber manchmal ist auch so ein Fünkchen von Angst dabei. Ich kann ja mit Gott nicht irgendwie reden, wie mit irgendeinem anderen Menschen oder so. Und Jesus bricht das hier völlig runter und schafft eigentlich hier an der Stelle eine Revolution. Der sprengt die Vorstellungskraft von einem guten und richtigen Juden der damaligen Zeit. Er sagt, ich nenne euch nicht Sklaven und Knechte, sondern Freunde. Warum Freund? Weil man mit seinem Freund alles bespricht. Weil es nicht einfach nur eine Ansage von oben gibt, sondern weil er ihnen Anteil an seinem Herzen und an seinen Plänen gibt. Weil es eine unmittelbare Kommunikation zwischen ihm und den Jüngern gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, das war Jesus, als er auf der Erde war. Aber er sagt ja selbst, wer mich sieht, sieht den Vater. Also das ist jetzt nicht was, was nur zwischen Jüngern und Jesus gilt. Sondern das, was Jesus hier über sich sagt, das Verhältnis, was er bestimmt zwischen sich und seinen Jüngern, ist dasselbe, was für den Vater gilt. Da kann man jetzt nicht jetzt unterscheiden und jetzt sagen, mit der Dreieinigkeit, vor dem muss man mehr Angst haben als vor dem. Oder na gut, Jesus ist so unser Verbündeter, der legt immer mal ein gutes Wort für uns beim Vater ein. Nee, der Vater hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Der Vater hat dasselbe Herz wie der Sohn. Und wenn Jesus sagt, ich nenne euch Freunde, weil ich euch sage, was ich will, dann gilt dasselbe auch für den Vater und dasselbe gilt auch für uns. Denn Jesus hat gebetet, in dem hohen priesterlichen Gebet, im Johannesevangelium, betet er für seine Jünger und auch für alle, die nach ihnen kommen werden. Also auch Leute wie wir. Und bei der Himmelfahrt sagt Jesus dann, ihr könnt euch jetzt freuen, dass ich gehe, denn dafür wird der Heilige Geist kommen. Der wird euch in alle Wahrheit leiten, der wird euch Zukünftiges offenbaren, der wird euch alles sagen, was ich euch gelehrt habe, euch an alles erinnern. Das heißt, da ist wieder Kommunikation da. Also das ist das Verhältnis zwischen Gott und Menschen, was Jesus hier bestimmt, dass er sagt, Jesus bringt die Jünger so ein Stück weit auf Augenhöhe und sagt, unser Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist ein Verhältnis der Kommunikation, wo nicht einfach nur eine Ansage vom Himmel fällt und sagt, tu das, sondern wo er uns Anteil geben will an seinem Herzen und wo eine Freundschaft dort definiert wird. Und Freundschaft bedeutet immer, dass man gerne mit dem anderen redet. Es ist jetzt nicht ein Verhältnis, Lehrer-Schüler, der mir eine fiese Zensur reindrücken kann oder sowas, sondern ein Verhältnis Freunde, wo man gerne mit dem anderen redet. Und das ist das, womit die Jünger gestartet sind damals. In eine Beziehung zu Gott, wo sie wussten, mit dem rede ich gerne, mit dem verbringe ich gerne Zeit. Der teilt uns mit, was er auf dem Herzen hat. Wir werden das tun. Wir sind natürlich Diener. Wir wollen ihm dienen. Aber gleichzeitig sind wir auch Leute, die nicht einfach nur Sklaven und Untertanen sind, sondern wir sind mit ihm unterwegs und er sagt uns, was er auf dem Herzen hat. Und das ist was für uns gilt. Also Gott ist hier. Ja. Er ist mitten unter uns. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, sagt Jesus. Er ist hier, er ist zu Hause, bei jedem von euch, er ist auf der Arbeitsstelle, in der Schule, in der Uni, sonst wo wir uns aufhalten können, ist Gott schon lange gewesen. Es gibt keinen Ort dieser Welt, wo er nicht seinen Fuß schon draufgesetzt hat, wo er gegenwärtig ist, wo wir nicht permanent Kontakt mit ihm haben können. Gott ist gegenwärtig, singen wir. Lasst uns anbeten. Das ist die natürliche Konsequenz daraus, dass Gott gegenwärtig ist, dass wir anfangen, mit ihm zu reden und zu beten und ihn anzubeten. Das zweite Bild, insgesamt sind es drei Bilder, was ich rausgreifen will, das zweite Bild, was in der Bibel entworfen wird von der Gemeinde Jesu, ist das Bild der Braut. Und das ist jetzt nicht nur für Frauen, auch für Männer. Als Ganzes sind wir die Braut. Und zwar in Epheser 5 lesen wir, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst zu sie hingegeben hat. Und dann wenig später heißt es, ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Paulus sagt selber, es ist ein Geheimnis. Also die Verbindung zwischen Mann und Frau hier auf der Erde, sagt Paulus, ist im Grunde ein Bild für die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Die Gemeinde als Ganzes ist die Braut Jesu und das ist was mehrfach im Neuen Testament auftaucht, dieses Bild. Was sind jetzt die Eigenschaften einer Braut? Also zunächst mal die Eigenschaft einer Braut, ich kann mich da jetzt nur von außen versuchen reinzuversetzen, aber ich denke, die Eigenschaft einer Braut ist, vor allen Dingen, dass sie geliebt, begehrt und umworben wird. Das ist schon mal das Erste. Das macht eine Braut aus. Ansonsten wäre sie keine Braut geworden. Eine Braut wird dann eine Braut, wenn sie geliebt wird, begehrt wird und umworben wird. Von einer Braut wird nicht erwartet, dass sie dem Bräutigam hinterherrennt und ihn anbettelt und sagt, bitte heirate mich doch, Ich hoffe, du findest keine andere. Nimm mich bitte aus deiner Barmherzigkeit, dein Mitleid heraus. Sondern eine Braut wird umworben. Da ist der Bräutigam, der den ersten Schritt geht und sagt, ich will dich haben. Und das ist was für die Beziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde gilt. Jesus ist gekommen, als wir noch Sünder waren, steht im Neuen Testament. Der hat nicht erst gewartet, bis wir ihn anbetteln und anflehen und sagen, erlöse uns, sondern er ist in Vorausleistung gegangen, wie ein echter Kavalier. Er hat um die Braut geworben, noch lange bevor die Braut überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass sie einen Bräutigam brauchen könnte. Das macht eine Braut aus. Das sind wir, das ist die Gemeinde Jesu. Zum anderen ist die Eigenschaft einer Braut, sie kann sich nur einem schenken. Denn ansonsten wäre es eine Hure, böse bezeichnet. Eine echte Braut wird sich nur einem Bräutigam schenken. Dieser Dualismus zwischen Braut und Hure, der taucht in der Bibel an etlichen Stellen auf. Schon im Alten Testament bei den Propheten über Israel und die Beziehung zu Gott. Dann im Neuen Testament geht es weiter bis in die Offenbarung, wo immer wieder diese Parallele aufgezeigt wird, was es auch bedeutet, zum Beispiel Gott gegenüber fremd zu gehen, anderen Göttern hinterher zu rennen oder so. Und an der Stelle ist es auch so ein Bild, Gott erwählt die Gemeinde, also Jesus erwählt die Gemeinde als seine Braut. Und wenn wir Braut sein wollen, dann bleibt uns nur eine Möglichkeit, nämlich uns ein für alle Mal für diesen einen Bräutigam zu entscheiden. Zum anderen ist eine Braut auch dazu da, im Gegenüber zu sein für den Bräutigam. Sie wird mit ihm reden, so oft es geht. Wenn es eine Liebesbeziehung ist, wenn die Braut den Bräutigam liebt und umgekehrt, dann wird sie jede Gelegenheit nutzen, um mit dem Bräutigam zu reden. Sie wird es genießen, mit ihm Zeit zu verbringen. Sie wird Gelegenheit suchen, ihm zu begegnen. Das sind die Eigenschaften einer Braut, die verliebt ist in ihren Bräutigam. Das ist das Bild, was Paulus entwirft. Er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Und er redet weiter und sagt, das ist alles ein riesengroßes Geheimnis, aber ich deute es auf Jesus und die Gemeinde. Das ist das Verhältnis, was wir hier sehen. Die Gemeinde ist die Braut Jesu, die erwählt ist. Eine Braut wird mit dem Bräutigam reden und ihn suchen, wenn sie ihn liebt. Es geht sogar noch ein Stück tiefer, wenn man sich jetzt mal ein Wort in der Bibel anschaut. Und zwar das Wort, was verwendet wird, um Gott zu erkennen. Im Hebräischen Yada oder Ginosko im Griechischen. Ein und dasselbe Wort, das heißt erkennen, eine Sache wahrnehmen. Eine Sache so richtig kennenlernen. Und das taucht immer wieder auf, wenn es darum geht, Gott zu erkennen. Und ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt, Gott zu erkennen, wahrscheinlich mehr über ihn auch zu wissen, ihn besser zu verstehen, seine Pläne besser zu verstehen. Faszinierend wird es gerade bei diesem Brautgedanken dahingehend, dass dasselbe Wort auch verwendet wird in der Bibel für den Beischlaf zwischen Mann und Frau, also körperliche Vereinigung. Adam erkannte Eva, was kam dabei raus? Ein Kind. Der hat die erkannt. Das ist dasselbe Wort, was verwendet wird. Einerseits die höchste Form körperlicher Vereinigung zwischen Menschen, zwischen Mann und Frau, und gleichzeitig heißt es, wir sollen Gott erkennen. An der Stelle sicherlich nicht körperlich, aber es ist faszinierend, dass es eigentlich so was Vergleichbares beschreibt, nämlich Gott so nahe zu kommen, wie es näher gar nicht geht. Das bedeutet, dass eigentlich Gott zu erkennen, ihm immer näher zu kommen, in seine Nähe zu kommen, wie eine Braut zu ihrem Bräutigam kommt. Das heißt, es geht um ein Höchstmaß dessen, dem anderen nahe zu sein. Das ist dieser Brautgedanke in der Bibel. Wenn wir also über das Gebet der Gemeinde reden, dann meint das im Neuen Testament eigentlich immer die Unterhaltung zwischen der Braut mit ihrem Bräutigam. Wenn sich Bräutigam und Braut unterhalten oder umgekehrt, dann nennt man das Gebet. Wenn die Gemeinde Jesu anfängt zu beten. Und wenn man eine Braut ist, die ihren Bräutigam liebt, dann kann man das gar nicht oft genug machen. Dann kann man sich gar nicht lang genug unterhalten. Eine gute Beziehung lebt davon, dass man echte und tiefgehende Gespräche miteinander hat. Das ist uns klar, so im Menschlichen. Das gilt für eine Ehe, das gilt für eine Freundschaft, das gilt für Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Und man kann es auf alles anwenden. Also letztendlich hängt eine tiefe Beziehung immer auch an der Qualität der Gespräche, die man miteinander führt. Und in Bezug auf Gott ist es halt Gebet. Die Beziehung zu Gott und die Qualität unserer Beziehung zu ihm hängt am Gebet. Dass die Gemeinde jetzt die Braut ist, das hat ja auch einen kollektiven Gedanken in sich. Also die Gemeinde als Ganzes ist die Braut. Nicht ich alleine oder so, sondern die Gemeinde als Ganzes ist die Braut. Deswegen liegt auch eine besondere Kraft im gemeinsamen Gebet, in Einheit. Das haben wir auch vor 2 Wochen schon mal so ein bisschen angerissen. Wenn das nicht so wäre, ja, wenn jetzt die Gemeinde, also die Gemeinde als Ganzes ist die Braut, die mit Gott redet. Wenn es nicht so wäre, das wäre ja sonst so, als würde die Braut im Verstand sagen, ich müsste mal wieder Zeit mit dem Bräutigam verbringen, aber ihr Gefühl sagt, ich habe gerade keinen Bock und ihr Körper sagt, ich muss erstmal eine Runde joggen gehen oder so. So ist das, wenn wir so in Uneinheit beten. Jeder eine völlig andere Richtung. Da sitzt der Bräutigam da und sagt, was will sie denn, diese Braut? Was will die eigentlich von mir? Einerseits so, die andererseits so, der Teil in der Braut will eigentlich das und der Teil will das und so. Es ist jetzt nicht das ist die überzeugendste Unterhaltung zwischen Bräutigam und Braut, aber es macht qualitativ einfach einen riesen Unterschied, ob die Braut sich eins ist in dem, was sie will. Und wenn die Braut als Ganzes zum Bräutigam kommt und sagt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit dem ganzen Verstand, von allem, was mich ausmacht, bitte ich dich um diese eine Sache, dann macht das einen Unterschied in der Art, wie unsere Gebete zu Gott emporsteigen, zum Bräutigam. Das Gebet von uns Christen ist im Grunde das tägliche, herzliche und innige Gespräch einer Braut mit ihrem Bräutigam. Das kann man nicht oft genug haben und das kann auch nicht lang genug dauern. Also wenn so ein Verständnis in unserem Herzen wächst, dass wir sagen, unsere Zeiten des Gebets sind Zeiten der Begegnung mit dem Bräutigam, dann wird es uns nicht schwerfallen, mal eine Minute länger zu beten als sonst. Sondern dann wird es unser Herz bewegen. Alles, was aus Liebe geschieht, bringt eine unglaubliche Kraft mit sich. Wenn ich aus Gehorsam bete, und das mache ich auch allzu oft, ja, dass ich einfach sage, ich muss mal beten, um mal wieder gebetet zu haben. Oder es ist auch wichtig, dass wir dafür noch mal gebetet haben oder so. Oder jetzt müssen wir noch mal beten, ansonsten haben wir ja eh keine Chance, wie soll es sonst weitergehen. Oder es gibt so viele unterschiedliche Motive, warum wir beten können. Aber Gebete aus Liebe, weil wir seine Nähe suchen, weil wir einfach gerne Zeit mit ihm verbringen, ohne einen Zweck immer damit zu verbinden. Also nicht Gebete immer nur zu verzwecken und sagen, ich bete, wenn ich ein Problem habe oder ich bete, weil ich habe heute noch nicht gebetet und muss ich aber oder so, sondern zu beten um seinetwillen, um Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen, das macht einen Unterschied. Ich glaube, wenn uns das ergreift und wenn wir darin geübt sind, so zu leben und das zum Lebensstil wird, dann werden die Gebete eine ganz andere Kraft haben. Und wenn wir aus so einer Haltung heraus dann mit einer Bitte kommen, dann ist das anders, dann beten wir anders. Also ich denke, die meisten von euch merken bei sich selber einen Unterschied, wie unterschiedlich wir beten können manchmal. Ob uns Sachen vom Herzen her bewegen oder nicht. Wenn mich irgendjemand bittet, kannst du mal mit dafür beten und es bewegt mich im Herzen nicht und ich habe selber damit nichts zu tun, dann bete ich anders, als wenn für mich alles auf dem Spiel steht. Dann wird man anfangen, richtig zu flehen. Dann lernt man, was es bedeutet, anhaltend zu beten, wenn unser Herz davon bewegt ist. Und die Gemeinde Jesu ist eigentlich gedacht als eine Braut Jesu, die immerzu im Herzen bewegt ist von dem, was die Anliegen des Bräutigams sind. Die den Bräutigam über alles liebt und deswegen ihn auch an erste Stelle setzt. Da kann nichts so wichtig sein wie die Zeiten in der Gegenwart des Bräutigams, die Zeiten in der Gegenwart Gottes. Das ist das, was Paulus hier eigentlich aufreißt und sagt, das ist die Beziehung zwischen Gemeinde und Gott. Und jetzt noch das letzte Bild. Das geht jetzt eigentlich noch ein Stück tiefer. Und ich hoffe, ihr habt noch Geduld für diese eine Sache. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, heißt es, er ist, ist der Kopf des Körpers, also Jesus, Gott ist der Kopf des Körpers, der Gemeinde. Und dann später heißt es, von dem aus der ganze Körper durch die Gelenke und Bänder unterstützt und vereinigt, im Wachstum Gottes wächst. Auch schön, im Wachstum Gottes wächst. Also die Gemeinde ist ein Körper. Und jetzt ist also dieses Bild ist eigentlich die Krönung. Jetzt ist es nicht mehr nur Freund oder Braut. denn, sondern es ist ein Teil, Gott ist ein Teil von uns oder wir sind ein Teil von ihm. Also es macht ja einen Unterschied. Einen Freund kann ich mir auch aussuchen. Da kann ich auch sagen, ich suche mir einen anderen Freund. Bei einer Braut kann ich auch sagen, ich gehe fremd oder so, ne? Aber wenn es mein eigener Körper ist, kann ich mich schwer trennen, erst recht nicht, wenn es der Kopf ist. Das Neue Testament sieht die Gemeinde als Ganzes, als den Körper Jesu, aber auch jeden Einzelnen so ein Stück weit, als Wohnung Gottes. Also das sind jetzt nochmal andere Bilder, die da vorkommen, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, er in uns wohnt und so. Aber das, worum es hier geht, ist, dass die Gemeinde als Ganzes der Körper von Jesus ist. Das Bild vom Körper. Jesus ist der Kopf und wir sind der Rest. Also Gelenke, Bänder, Organe, Körperteile und so weiter. Ihr könnt euch das vielleicht versuchen, praktisch ein bisschen auszumalen, wenn ihr euch eure Gemeinde vorstellt. Da gibt es Leute, die sind so das Herz der Gemeinde. Die stehen mitten im Zentrum. Die kriegen alles mit. Die sind so einfach das Herz. Dann gibt es Leute, die sind so die Lunge. Die bringen immer ein bisschen frischen Wind rein. Es gibt manche, die sind vielleicht die Muskeln. Die packen richtig an. Die können ordentlich was reißen. Manche sind die Stimmbänder, die geben den Ton an und irgendjemand ist auch meistens der A, Punkt, 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 der vielleicht manchmal auch die Stimmung vermiest oder auch peinliche Gerüche hinterlässt. Und auf die Details des Körpers, die spielen im Grunde überhaupt keine Rolle in den Texten, aber es hilft manchmal, sich das praktisch vorzustellen. Wir als Gemeinde sind als Ganzes so der Körper und jeder erfüllt eine andere Funktion. Und über dem Ganzen steht das Haupt, also der Kopf. Und das ist Gott. Worum geht es jetzt in dem Verhältnis zwischen Gott und restlichem Körper? Der Kopf steht in Verbindung mit dem gesamten Körper. Der gibt Signale in jedes Körperteil und gleichzeitig wird von jedem Körperteil zurückgemeldet, was gerade abgeht in der Region, wo man sich gerade befindet als Körperteil. Wenn die linke Hand vielleicht gerade mit dem rechten Ohrläppchen ein Problem hat und nicht kommunizieren will, geht die Welt davon nicht gleich unter. Das spielt erstmal nicht so eine große Rolle. Wenn aber irgendein Körperteil mit dem Kopf nicht mehr kommuniziert oder der Kopf mit dem Körper nicht mehr kommuniziert, dann ist der Körper tot. Das ist einfach der Unterschied zwischen der Art, wie wir als Leib miteinander umgehen und der Frage, wie gehen wir mit dem Haupt um. Dieses Bild ist meiner Meinung nach das drastischste im Neuen Testament, was das Verhältnis zwischen uns als Gemeinde Jesu und dem Haupt, nämlich Jesus, beschreibt. Freunde kann ich mir, wie gesagt, andere suchen, Bräute kann ich wechseln, aber ein Körper ohne Kopf ist tot. Und das ist existenziell. Also eine Gemeinde, die aufhört, mit Gott zu reden, ist tot. Ist eine tote Gemeinde. Ein einzelner Christ, der aufhört, mit Gott zu reden, ist tot. Ist als Christ in sich tot. Die gute Nachricht ist, dass Gott auch Tote erwecken kann und wieder zum Leben erwecken kann, an der Stelle, wo auch vielleicht bei uns was gestorben ist, auch in unserer Beziehung zu Gott. Gott kann auch Gemeinden wieder zum Leben erwecken, die gestorben sind, auch in ihrer lebendigen Beziehung zum Vater, wo nicht mehr viel Austausch ist zwischen Kopf und Körper. Das kann er wieder zum Leben erwecken. Aber die Gemeinde Jesu im Neuen Testament ist sich bewusst, dass sie ohne Kommunikation mit Gott nichts ist und dass andererseits sie mit Kommunikation mit Gott alles ist und ihr nichts unmöglich sein wird. Gebet im Neuen Testament unter den ersten Christen ist im Grunde die Kommunikation zwischen Kopf und Körper. Das ist was, wo Leben fließt. Es geht gar nicht anders. Wenn man lebt, wenn eine Gemeinde lebt, dann wird sie beten. Wenn ein Christ lebt und lebendig ist, dann wird er beten. Dann wird er den Austausch suchen. Dann wird er das empfangen, was das Haupt zu sagen hat und wird gleichzeitig auch alles hochsenden an Signalen, was dem Körperteil halt auffällt und was das Leben des Körperteils so ausmacht. Und das sieht bei jedem anders aus. Milz hat andere Sorgen als der Fuß oder so, ja. Und genauso ist es auch in der Gemeinde Jesu. Jeder hat auch eine eigene Perspektive. Jeder bringt was Eigenes mit. Und jeder hat eigene Signale, die er zum Vater hochsendet. Deswegen kann man auch nicht sagen, der ist fürs Beten zuständig und mein Ding ist es nicht so, aber ich gehöre trotzdem dazu oder so, sondern Gebet ist letztendlich was uns alle mit dem Haupt verbindet. Ansonsten würden wir uns selber abschneiden vom Körper. Und in dem Moment, wo eine Gemeinde an bestimmten Stellen keine Verbindung mehr hat zum Haupt, da ist die Gemeinde behindert. Da kann es sein, dass bestimmte Bereiche völlig unterbelichtet sind und nicht funktionieren. Und es geht nicht voran in irgendeinem Bereich, weil einfach die Verbindung zum Kopf fehlt. Weil da kein Austausch ist, weil da nichts mehr lebt und kein Leben mehr da drin pulsiert. Ich wünsche uns das von ganzem Herzen, dass so diese Bilder auch zu einem Teil von uns werden, dass wir uns wirklich als Braut fühlen, ja, auch die Männer. In dem Sinne, wie wir es in der Bibel so auch finden, dass wir uns als Freunde Gottes fühlen. Das ist ja auch nichts Neues, was Jesus hier sagt. Abraham wurde schon als Freund Gottes bezeichnet. Von Mose wird gesagt, dass Gott zu ihm redete wie mit einem Freund. Jesus wird als Freund der Zöllner und Sünder bezeichnet. Ja? Also da scheut sich Gott auch vor niemandem, mit dem befreundet zu sein. Ihm ist es nicht peinlich, unser Freund zu sein. Aber es ist so schade, wenn es uns manchmal peinlich ist, dafür bekannt zu sein, dass wir halt mit Gott unterwegs sind. Er schämt sich nicht für uns. Er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Und er nennt seine Jünger seine Freunde und er sagt, wir sind für ihn Freunde. Und in der Weise will er mit uns reden. Und gleichzeitig sind wir sein Körper und ein Kopf wird mit dem Körper kommunizieren. Und ich glaube, das ist so die Grundlage, auch so die gedankliche Grundlage der Gemeinde Jesu im Neuen Testament. Und das ist auch die Basis dafür, dass es möglich war, in Ausdauer und in Hingabe zu beten, weil es nämlich nicht was war, was einfach aus einer religiösen Pflichterfüllung kam, sondern aus einer Liebe zu ihm. Und das macht den riesen Unterschied. Wenn ich einfach nur bete, weil ich hier oder in einer Gemeinde oder irgendwo anders höre, es ist wichtig zu beten, ich werde es nicht lange durchhalten. Und da kann ich selber ein Lied von singen, wie wenig man manchmal beten kann, wenn man einfach nur aus so einer Pflichterfüllung heraus das tun will. Aber in dem Moment, wo eine Liebe wächst zu ihm, da wird es das Schönste und das Beste sein, was wir machen wollen. Ich habe solche Phasen auch in meinem Leben gehabt, also wo ich merke, es gibt unterschiedliche Phasen. Viele, die sich neu bekehren und irgendwie Christen werden, die erleben das noch in einer ganz anderen Frische, ja? So plötzlich mit Gott unterwegs zu sein, mit ihm alles zu besprechen, vom Herzen her an ihm dran zu sein. Und jedes Mal, wenn Erweckungen passieren, und da können wir dann in 2 Wochen nochmal näher drauf schauen, immer wenn Erweckungen passieren, passiert genau das, dass man zurückkommt zur ersten Liebe. Und in dem Moment, wo man anfängt, Gott zu lieben, da wird man mit ihm reden. Das muss einem keiner sagen. Da muss keiner sagen, bete mal ein bisschen mehr oder so. Oder du betest nicht richtig. Oder du hast ja nur eine Nacht gebetet, machst nochmal eine zweite oder irgend sowas. Sondern in dem Moment werden wir nach Möglichkeiten, nach Zeitfenstern und nach Situationen suchen, wo wir mit ihm reden können. Da werden alle anderen Dinge an Priorität verlieren. Andere Dinge werden dann nicht mehr so wichtig sein. Da kann der Rasen auch nächste Woche noch gemäht werden, da kann auch dies und das noch andermal unternommen werden, da kann man sich mit demjenigen auch noch nächste Woche treffen, weil jetzt habe ich Audienz beim König. Jetzt habe ich Zeit beim Vater. Jetzt begegne ich dem Bräutigam, wenn euch das Bild gefällt. Oder wie auch immer, und jetzt habe ich Zeit mit dem Freund oder mit dem Kopf. Und das ist das, was ich uns wünsche, dass letztendlich Gott uns das gibt. Also im Alten Testament gibt es den Begriff, dass der Geist des Gebets auch ausgegossen wird. Und ich denke, das ist was wir von oben her empfangen müssen. Die ersten Christen, die Jünger damals, die konnten das auch nicht auf Anhieb. Die mussten von Jesus selber gelehrt werden, wie man betet. Und so richtig drauf hatten sie es auch erst, nachdem der Heilige Geist sie erfüllt hat. Und selbst dann hatten sie es immer wieder nötig, neu erfrischt zu werden. Apostelgeschichte 2 fällt der Heilige Geist auf die Jünger. Die sind plötzlich mutig, verkündigen das Evangelium. In den nächsten Kapiteln geht die Verfolgung los. Die werden fertig gemacht dafür. Die Apostel kommen zur Gemeinde zurück, Apostelgeschichte 4, und erzählen, was sie gerade erlebt haben. Und die Gemeinde betet mit Kraft und die Erde erbebt und ähnliche Dinge passieren wie 2 Kapitel vorher. Die werden wieder vom Heiligen Geist erfüllt. Sie kriegen wieder neue Kraft, neue Frische. Und das ist was wir immer wieder brauchen. Und sowas nennt man letztendlich Erweckung. Und das ist eine Erweckung, die hat man als Gemeinde nötig, die hat man als Land nötig, als Kontinent, aber die hat man auch persönlich immer wieder nötig. Und wie kommt man dazu? Durch Gebet. Also ich bete manchmal, Gott, führe mich ins Gebet. Weil ich merke, ich habe keinen Antrieb. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt beten? Ich habe vielleicht auch nicht so richtig Lust, aber ich weiß, es wäre gut zu beten. Und dann bete ich manchmal, dass Gott mich ins Gebet führt, dass er mit seiner Kraft kommt und mich auch lehrt, wie ich jetzt beten kann. Vom Heiligen Geist wird noch gesagt, er vertritt uns im Gebet. Und das ist auch eine tolle Verheißung. Letztendlich, wenn wir Beter werden wollen, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Und der wird genauso auch wieder empfangen durch Gebet. Das ist ein Kreislauf. Womit fängt man am besten an? Mit Beten. Gott segne uns dabei. Amen. Ich weiß nicht, ich bete einfach selber noch mal kurz. Herr, wir bitten dich, dass du uns lehrst zu beten, dass du uns da hineinführst, dass du uns erweckst, dass du unsere Herzen zu dir hin erhebst, dass wir dich lieben lernen, dass wir dir nicht nur aus Gehorsam folgen, sondern dass wir dir aus Liebe folgen. Herr, wir wollen nicht einfach nur religiöse Pflichten erfüllen, weil es nicht das ist, was du liebst, sondern wir wollen das tun, was du sagst, aus Liebe zu dir. Und wir bitten dich, dass wir das von dir, Herr, empfangen. Wir brauchen deine Kraft. Wir erbeten von dir, dass der Geist des Gebets uns erfüllt. Dass der Heilige Geist in uns kommt. Dass er uns mit Gebetseifer füllt. Dass wir eine ganz neue Gebetskraft empfangen vom Himmel her, von dir her. Ich bitte dich, dass es für alle gilt, die hier im Raum sind. Und auch für alle, die wir zu Hause gelassen haben. Dass wir einfach zu Betern werden. Dass wir mit dieser Herzenshaltung, wie die ersten Christen unterwegs waren oder wie wir selber vielleicht in anderen Zeiten unseres Lebens schon mal unterwegs waren mit dir, dass wir da wieder hinkommen, dass du das neu wachrufst, dass du das Tote zum Leben erweckst, dass du uns und unsere Herzen erweckst, darum bitte ich dich und danke dir, dass du unsere Gebete hörst. Amen.